Sehr schön. Eine Sekunde. Ja. Ja, meine Lieben, Pfingsten. Heute geht es um den Heiligen Geist, ne, und um die Bedeutung von, um seine Bedeutung und um die Bedeutung von Pfingsten. Wir haben das eben schon gehört. Aber ich will mal zu Anfang gerne erst einmal was kurz erzählen, was mich so bewegt. Ne? Wir haben gestern Abend in Lohne im One House Alpha Kurs unter anderem auch darüber geredet, wie ist denn das überhaupt so? Da geht es dann um die Begriffe wie Geistestaufe und wie ist das, wie erlebt man den Heiligen Geist und so. Ne? Das kenne ich nun schon auch seit ein paar Jahrzehnten, ein paar von euch auch. Und wenn ich das mit drei Sätzen erklären sollte, wie läuft denn das mit dem Heiligen Geist jetzt in unserem Leben als Christen, dann könnte ich da vielleicht was dazu sagen, aber ich sage, alle anderen, die hier sitzen, würden vielleicht was anderes erzählen, weil sie ganz andere Dinge erlebt haben. Ne? Stimmt das, was ich sage? So, die, so. Also, und gestern ist mir das dann auch heute Nacht und heute Morgen, als ich darüber nachgedacht habe, ist mir, das hat mich ein bisschen bewegt, dass ich mich gefragt habe, ja, wie kriegt man das hin, ne? Wie kriegt man das hin, da, ich sag mal, diese eigene Geschichte zu haben und zu erleben mit Gott und mit dem Heiligen Geist auch dann natürlich. Der Heilige Geist ist ja Gott. Gott ist ja der Heilige Geist. Auch ein spannendes Thema. Könnte ich auch heute eine Stunde drüber reden, mache ich nicht. Dreieinigkeit, ne? Was heißt denn das überhaupt? Ich schätze, dass wir da alle noch ein bisschen was lernen dürften oder erfassen, neu erfassen dürften. Aber darüber wollen wir heute nicht so sehr reden. Sondern für mich war mehr so die Frage, bin ich zufrieden mit dem, was ich mit dem Heiligen Geist erlebt habe, wisst ihr? Bin ich zufrieden über das Wirken des Geistes Gottes in meinem Leben? Oder habe ich dann noch eine Idee eines Mangels? Oder ich denke vielleicht, Mann, das müsste anders laufen oder es hätte anders laufen müssen. Und das kam gestern so im Laufe des Gespräches und dann habe ich nachher da so drüber nachgedacht. Und mir ist dabei so neu klar geworden, so auf der Sachebene, dass ich gesagt habe, ja, das ist unterschiedlich, ne? Stimmt das, was ich sage? Selbst wenn zwei Pfingstler sagen, ich habe die Geistestaufe erlebt und der Baptist verdreht die Augen, ne? Sagt, Mann, den Heiligen Geist habe ich doch schon bei meiner Taufe empfangen, sagt der Baptist. Nur sage ich als alter Lutheraner, Mann, ich war schon 10 Jahre Christ und habe das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben schon erlebt, 10 Jahre bevor ich überhaupt mich im Glauben habe taufen lassen. Merkt ihr was? So, und dann irgendwann war das mit dem Baptistentum bei uns dann so vorbei aus verschiedenen Gründen. Und dann kam das Ding, ja, da braucht es eine Taufe mit dem Heiligen Geist, ne? Auch gut. So, die Gegenwart des Heiligen Geistes intensiv und stark erleben, das war was wir dann doch irgendwann gerne hingenommen haben, sage ich mal. Von der Prägung her hätte ich gesagt, lass mal. Aber dann irgendwann habe ich erlebt, dass der Geist Gottes auch in einer sehr deutlichen und vielleicht wilden Weise in unserem Leben wirken kann. Das musste nicht in der lutherischen Weise passieren, nicht in der Baptistenweise. Und das muss auch nicht in der klassischen Pfingstlerweise passieren. Wichtig ist, dass ich den lebendigen Gott in meinem Leben erlebt habe. Und dazu hat Jesus etwas gesagt. Ich komme gleich nochmal zurück zu meiner Nacht heute. Aber Jesus hat etwas gesagt zu dem Thema Heiliger Geist, was ganz wesentlich ist. Eine Frau am Brunnen, eine Samariterin, die überhaupt nicht fromm und religiös war, keine Ahnung vom Glauben, aber sie wusste, sie sagte zu Jesus, ja, unsere Leute, also unsere Pastoren und Lehrer sagen, hier am Berg, ne, an diesem Berg muss Gott angebetet werden. So, und ihr Juden sagt, im Tempel in Jerusalem, das sagt sie zu ihm. Daraufhin sagt Jesus zu ihr, es kommt eine Zeit, da werden die Leute Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. An einer Stelle heißt es, Gott ist Geist und er muss, ich glaube, das ist dieselbe oder so ähnlich, er muss im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Also Jesus hat gesagt, niemand kann überhaupt wirklich Gott anbeten, also in seiner Gegenwart sein. Das bedeutet es ja, ich bin vor Gott, schaue den an und sage, Mann, wie gut, dass du in meinem Leben bist. Wie gut, dass es dich wirklich gibt, Gott. Hast du das schon mal erlebt, irgendwann in deinem Leben kapiert? Mann, Gott gibt's wirklich. Der ist wirklich da und der ist wirklich an mir interessiert. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Und das führt uns eigentlich zur Anbetung Gottes. Dass wir sagen, du bist gut und es ist gut, dass du da bist, für mich da bist. Und Jesus sagt, also wer überhaupt beten geht, ne, oder beten möchte, der braucht eigentlich, muss er das tun im Geist. Also er braucht eine geistliche Erweckung oder Bewegung, da muss etwas in ihm wach werden. An anderer Stelle sagt er zu einem jüdischen, einem Pharisäer, einem sehr gelehrten, frommen jüdischen Mann, da sagt er zu, der fragte ihn ja, was muss ich denn tun, dass ich in den Himmel komme? Da sagt Jesus, ja, das geschieht dadurch, das geschieht nur, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, aus Wasser, das ist das Wort Gottes, und Geist, aus dem Heiligen Geist neu geboren. Denn Paulus sagt an anderer Stelle, der natürliche Mensch, also du und ich und Lieschen Müller, verstehen, empfangen überhaupt nichts von Gott. Die wissen, verstehen da nichts. Der natürliche Mensch, so wie wir geboren werden, wir haben natürlicherweise keine Antenne zu Gott. Wir haben keine Antenne zu Gott. Und Jesus sagt deswegen zu diesem Mann, damit das überhaupt gelingt, dass einer etwas von Gott empfängt, da braucht er sowas wie eine neue Geburt. So eine Art neue Geburt. Und die muss sein, das Wort Gottes muss ihn treffen, also das Reden Gottes. Und der Geist Gottes muss ihn erwecken, muss ihn praktisch neu, muss ihm eine neue Geburt schenken. Da muss was Existenzielles in ihm passieren. Das sagt Jesus diesem Pharisäer. Also wir hören hier schon, haben schon einiges gehört, warum der Heilige Geist wichtig ist. So, damals, als Jesus rumgelaufen ist, in Galiläa und in Samaria. Und, wie heißt das dritte? Da gab es drei Gegenden. Judäa, danke, ist das Alter. So, als er da unterwegs war, da hat er den Jünger, war ja sein Cousin, damals noch Johannes der Täufer, der war ja auch noch unterwegs und der taufte die Leute. Johannes der Täufer taufte Leute zur Buße. Ne? Da kamen Menschen und haben gesagt, oh, ich bin ein Sünder, ich möchte gerne umkehren und ich möchte in Zukunft Gott mit Gott leben. Oder nach seinen Ordnungen und Gesetzen. Dann haben die sich taufen lassen zur Buße, zu einem neuen Leben. So, und irgendwann hat Johannes irgendwann zu diesen Leuten Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich, Johannes, taufe euch mit Wasser und der, der nach mir kommt, was macht der? Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. So, das sind alles so Sachen, wenn man schon ein bisschen in der Bibel gelesen hat, hat man das alles schon mal gehört. Oder wenn man schon Predigten gehört hat, öfter in der Gemeinde war und so. Das haben wir alles schon gehört. Aber es ist trotzdem wichtig, das zu kapieren. Wir wissen, ohne den Geist Gottes kann ich überhaupt Gott nicht anbeten. Sprich, ich kann gar nicht in Gemeinschaft mit ihm sein. Komme ich gar nicht hin. Und dann ist es so, dass die Rede davon ist, also dass Johannes sieht die Leute vor sich, ne? Die er mit Wasser getauft hat. Und ich frage mich, was er wohl so gedacht hat, wenn der gesehen hat, dass die am nächsten Tag gleich wieder mit der Kippe immer noch 80 Zigaretten geraucht haben. Wisst ihr? Damals rauchte man nicht, aber die hatten was anderes. Ne? Irgendwas, immer noch Karten gespielt. Oder ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber die waren so wie unsere Leute hier drumherum auch. Da sagt jemand, juhu, ich möchte auch gerne Jesus in meinem Leben haben. Und dann drei Tage später fragst du dich, ja, ist irgendwas an mir vorübergegangen oder hat diese Person irgendwie, ist da noch gar nichts angekommen? Das ist ja eine Veränderung, wenn jemand Christ wird normalerweise. Ne? Da kommt ja was in sein Leben, nämlich dieser Geist Gottes erweckt ihn neu und dann kommt ja irgendwie auch eine Veränderung. Aber das dauert manchmal ein bisschen. Das war aber da gar nicht so. Die Menschen wollten Buße tun, haben sich taufen lassen und ich denke, das ist jetzt Interpretation jetzt, aber ich denke, Johannes wird erlebt haben, das geht gar nicht so einfach. Also die tun Buße, wollen Buße tun, lassen sich taufen und danach geht das nicht von alleine mit dem anständigen Leben. Das geht gar nicht so einfach. So, und dann hat Johannes was vielleicht zu sich selbst und auch zu den anderen etwas gesagt. Er hat gesagt, nach mir kommt einer, ne? Der hat eine andere Taufe. Da geht es um eine wirklich existenzielle, wesentliche Veränderung im Leben. Ne? Da kommt einer, der tauft euch mit Heiligem Geist und mit Feuer. Was heißt mit Heiligem Geist? Mit der Art und mit Gott selbst im Grunde. Mit der Art und Weise Gottes. Mit seiner Haltung, mit der Haltung Gottes. Mit dem Blick Gottes auf die Dinge. Das wird kommen, sagte der Johannes. Was hat Jesus selbst gesagt? Er hat den Jüngern gesagt, dass er sie nicht alleine lässt. Er hat gesagt, ich gehe zum Vater, aber ich will euch einen Beistand und einen Tröster senden. Und was soll der, dieser Beistand tun? Er wird sie an alles erinnern. Er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, gelehrt habe. So. Also im Grunde hat Jesus gesagt, dieser Heilige Geist, der bringt euch das, was ich bisher getan habe, dass ich euch belehrt habe, dass ich euch die Welt erklärt habe, dass ich euch Gott erklärt habe. Das alles kann ich nicht mehr, weil ich ja zum Vater gehe. Hat er dann ja auch gemacht. Himmelfahrt ist in unserem Kirchenjahr noch nicht so lange her. Und dann hat er gesagt, dass er einen Beistand schicken wird, der sie im Grunde in derselben Weise belehrt, wie Jesus das getan hat. So. Und an einer anderen Stelle hat er zu den Jüngern, hat er sie angehaucht, hat gesagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Also es ist immer schon so gewesen, der Heilige Geist spielte schon eine Rolle. Ne? Übrigens auch schon von Anfang an. Im ersten Satz der Bibel, wie heißt es da? Ja, dritte Vers ist das, ne? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, ne? Und dann noch ein Vers und dann kommt das, ne? Und der Geist Gottes schwebte, schreibt Luther. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wer schwebte da über dem Wasser? Nur mal am Rande zum Thema Dreieinigkeit. Wer schwebte über dem Wasser? Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wer war das denn? Jesus. Gott. Ja, auch Jesus. Ja, das ist die Wahrheit. Auch Jesus. An anderer Stelle heißt es, durch ihn ist alles gemacht. Im nächsten Vers heißt es, also der Geist Gottes schwebte über dem Wasser und dann heißt es da, und Gott sprach. Ne? Jesus wird uns in der Bibel als das Wort Gottes genannt, durch den alles geschaffen wurde. Ne? Da sind die drei, da ist der eine, in drei sind sie, Gott ist nicht drei, ne? Sondern er offenbart sich in Vater, Sohn und Heiliger Geist, aber das ist eine andere Predigt. So, Gott ist da in seiner und offenbart sich ganz am Anfang schon. Ne? Einmal als der Geist. Gott ist Geist und die ihn anbeten wollen, müssen es im Geist und in der Wahrheit tun. Ne? Also Gott ist ganz da. Er schwebt über dem Wasser, er spricht und er ist dieses Wort selbst, das ausgesprochen wird, durch das alles geschaffen wird. Das so am Rande. Also der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist natürlich von Anfang an da, wichtig und real, und er ist Gott selbst. So. Und jetzt kommt Pfingsten. Wir merken schon, der Geist Gottes ist schon da gewesen, selbst da, wo die Leute, also bevor Jesus da gekommen ist, war er dort und Menschen sind auch vom Heiligen Geist berührt worden und angerührt worden, die alten Propheten und so weiter. Also da hat der Geist Gottes schon gewirkt. Aber zu Pfingsten passiert was ganz Neues. Ne? Da passiert das, was Johannes der Täufer gesagt hat. Er hat gesagt, der nach mir kommt, also Jesus, wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Einige von uns sind getauft, nicht alle. Also so getauft, wie das hier gemeint ist, nämlich platsch rein ins Wasser, ne? Im Glauben an Jesus und wieder raus. So. Das ist nicht nebensächlich, weil es sehr schön zum Ausdruck bringt, was bei einer Taufe geschieht. Ne? Warum haben wir uns taufen lassen? Oder warum lassen Menschen sich taufen, ganz bewusst im Glauben an Jesus und sich so untertauchen? Weil sie bei dieser Gelegenheit etwas zum Ausdruck bringen. Ich gehe praktisch unter, ne? Stehe ganz als ein ganz neu wieder auf. Ich stehe ganz neu wieder auf. Also eine neue Person im Grunde. Also ich stehe in Christus wieder auf. So. Und wenn wir dann jetzt hier von einer Geistestaufe reden, die Jünger zu Pfingsten erlebt haben, wenn wir das so bezeichnen wollen, ne? Denn Johannes hat gesagt, der tauft euch mit Heiligem Geist und mit Feuer. Das hat er gesagt. Deswegen haben wir als Foursquare-Gemeinde hier so auf unseren Symbolen das Kreuz, den Kelch und die Taube und den König. Und da eine der Begrifflichkeiten, die wir verwenden, ist, wir bekennen uns zu Jesus und als den Täufer mit dem Heiligen Geist. So, warum tun wir das? Weil wir Pfingstler sind. Ich bin kein Pfingstler. Ich bekenne mich dazu, weil in der Bibel, weil das da steht. Und weil Johannes, der Täufer, gesagt hat, der tauft euch anders. Jesus wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Deswegen erkläre ich, Jesus ist der Täufer mit dem Heiligen Geist. So, und das, was hier passiert zu Pfingsten, das kann man getrost als eine Art Taufe bezeichnen, was da passiert ist. Kennt ihr den Bericht von Pfingsten? Und als der Tag der Pfingsten erfüllt wurde, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich kam aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen, und es erschienen ihnen Zungen, also wie von Feuer, also Feuerflammen, so kleine, die erschienen ihnen, die sahen sie vor sich. Und sie setzten sich auf jeden Einzelnen, diese Feuerflammen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Okay. Was bedeutet die Taufe mit dem Heiligen Geist? Was hat Johannes gemeint? Was geschieht bei dieser Taufe? Ich denke, dass wir getrost sagen können, die Jünger sind Pfingsten, haben die das erlebt, ne? Vorher hatten die das nämlich gar nicht. Wisst ihr, dass die gar nicht Christus, wir sagen ja Christus in uns, Jesus lebt in mir. Sagen wir die, kennst du das schon mal? Ist dir das bewusst? Ne? Der Geist Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Paulus spricht im Römerbrief Korinther und wer weiß wo die ganze Zeit davon, dass Jesus in uns lebt. Ne? Das hatten die Jünger überhaupt nicht. Wisst ihr das? Die hatten Jesus nicht in sich, konnten die gar nicht. Die kannten Jesus so von Angesicht zu Angesicht, aber die hatten nicht Jesus in ihren Herzen. Das ging überhaupt nicht. So, und zu Pfingsten ist etwas Wesentliches passiert. Der Geist Gottes ist auf die Jünger gekommen, erstmal auf die Jünger. Nicht nur auf die 12, sondern insgesamt, glaube ich, 540 Leute oder so. Und er ist auf sie gekommen und danach hatten sie Christus in sich. Das war damals ganz neu. Und damit ist etwas grundsätzlich gestartet worden. Nämlich die Kirche, die Gemeinde Jesu ist gestartet worden. Weil in dem Augenblick wurde aus jüdischen Männern, die Jesus gefolgt waren, wurde aus ihnen wurden Christen, wie wir sie heute, das heute nennen. Das war ein Unterschied. Christus in uns, sagt Paulus, die Dynamik des Lebens, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist Gemeinde. So, und das ist passiert in diesem Augenblick. Der Geist Gottes ist auf sie gekommen und vor allen Dingen ist er auch in sie gekommen. Das war die Neugeburt, das war die Wiedergeburt der Jünger. Nur mal so am Rande kann man darüber reden. Und warum ist das wichtig für uns? Was ist wichtig für uns daran? Seitdem geht das überhaupt. Seit Pfingsten kann ein Mensch das erleben. Da reden alle Christen davon, reden davon, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden können. Für die Pfingstler ist es wichtig, dass wir das als eine Taufe mit dem Heiligen Geist bezeichnen. Entscheidend dabei ist das, was auch immer da passiert, es darum geht, dass der Christus, dass Gott selber, dass der dreieinige Gott in mir lebt durch den Heiligen Geist, in mir Wohnung genommen hat und dass in der Folge davon irgendwelche Folgen da sein sollen. Wir sehen das hier, wenn ihr das selber mal lest, Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Da könnt ihr gerne nachlesen, was da passiert. Auf alle Fälle ist es so, dass diese, da sind Auswirkungen beschrieben, dass die Zungen in Sprachen geredet haben, die sie nicht konnten und alles Mögliche. Und wir erleben das, ich finde das auch später im Neuen Testament, sogenannte Gaben des Heiligen Geistes, also dass Menschen Dinge können, die sie von Natur aus nicht konnten, ne? Und die sinnvoll sind und Gott gewollt. Also Gaben, Dienstgaben nennt man das auch. Also dass jemand dann plötzlich schön singen kann, obwohl er das eigentlich nicht konnte, damit er schöne Loblieder singen kann. Das wäre dann eine Gabe des Heiligen Geistes. Prophetie, Sprachengebet, Sprachenrede, Weissagung, gibt es verschiedene Sachen. Das sind Gaben, ne, die ein Mensch empfängt, übernatürlich durch den Heiligen Geist, durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die bei dieser Taufe stattfindet. So, und diese, wenn das stattgefunden hat, ne, dass dieser Geist Gottes nicht nur mich in Ekstase versetzt hat, schön, wenn man das erlebt hat, ich habe das erlebt, schön, Gott auch so zu erleben, ne? Aber da gibt es neben diesen ganzen Gaben und diesen äußeren Zeichen, die von vielen sehr betont werden, sprichst du in anderen Sprachen? Da habe ich das höre ich oft. Ich weiß, dass kein Christ in anderen nicht ein Christ muss nicht in anderen Sprachen beten. Er muss auch nicht prophezeien. Er muss keine Träume haben. Er muss keine Heilungswunder vollbringen. Das muss er nicht. Kann sein, dass das so ist, ne? Weil an einer Stelle heißt es, diese Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Welche Zeichen sind das? Wisst ihr es? Sie werden in anderen Sprachen beten. Ja. Sie werden weissagen, dies, das und jenes. Und wisst ihr, was sie noch machen? Sie werden giftige Sachen trinken und nicht sterben. Womit fangen wir an? Wenn ich sage, jeder Christ muss das alles haben, ne? Sonst hat er den Heiligen Geist vielleicht nicht richtig, dann habe ich ein echtes Problem. Ich würde sagen, wir üben direkt das mit dem Gift. Ne? Ich meine jetzt nicht mal 3 Flaschen Bier, das ist auch Gift. Ne? Ich meine so richtig Gift und das ist hier gemeint. Da ist die Rede davon, dass diese Dinge vorkommen in der Gemeinde. Dass sie das soll vorkommen und das hat es auch gegeben. Ne? So, auf Kranke werden sie ihre Hände legen und sie werden gesund sein. Vera Brendel hat 1985 nicht mal ihre Hände auf mich gelegt. Sie hat nur gesagt, ach Herr Jesus, heile doch Ulrich von seinem Gehirntumor. Ach Jesus, heile doch Ulrich von seinem Gehirntumor. Ohne Hände auflegen. So, wisst ihr, was ich meine? Also, das kommt hier nicht vor. Da steht, in der Bibel heißt es da an der Stelle, sie werden auf kranke Hände legen und sie werden gesund sein. Ja, jetzt gilt das nicht, weil sie die Hände nicht aufgelegt. Wisst ihr, was ich meine? Also viele Wunder und Zeichen, Wirkungen des Heiligen Geistes werden geschehen und zwar in der Gemeinde, also in dieser Versammlung der Gläubigen. So, und das ist geschehen, das ist zu Pfingsten und nach Pfingsten ist vieles davon passiert und das ist immer noch da. Also Pfingsten ist einmal passiert. Jetzt könnten wir sagen, wie Weihnachten oder Ostern, was geht mich das an? Ne? Ich war ja nicht dabei. Für uns jetzt noch mal ganz kurz, damals ist es passiert, seitdem ist Pfingsten möglich. So wie Karfreitag für dich möglich geworden ist, also Vergebung deiner Sünden, Auferstehung mit Jesus ist möglich geworden und Erfüllung mit dem Heiligen Geist, Taufe mit dem Heiligen Geist, nenn es wie du willst. Du kannst so richtig in den Geist Gottes hineingenommen werden. Das ist möglich, weil Pfingsten passiert ist. Das ist einmal möglich in deinem Leben und das kann fortwährend geschehen. Wandelt im Geist, sagt Paulus. Bleibt da drin. So, das heißt, wir dürfen Pfingsten feiern, so wie wir Weihnachten feiern. Weil Jesus geboren wurde, wurde all das andere möglich. Weil Jesus gekreuzigt wurde, Karfreitag, wurde die Vergebung der Sünden und die Auferstehung von den Toten möglich. Und weil Pfingsten stattgefunden hat, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist möglich. Deswegen ist es möglich, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten können, wenn wir das möchten, wenn wir uns danach ausstrecken. So viel zu Pfingsten. Aber nur, um das nochmal deutlich zu machen, wie komme ich darauf, dass das für uns auch gilt, dass das heute noch möglich ist? Böse Zungen könnten sagen, das waren alles Juden, das gilt sowieso nicht für die Heiden. Wir sind ja Heiden aus jüdischer, aus der damaligen Sicht. Zu dem Zeitpunkt war kein einziger Heide dabei. Kein Grieche. Männer, griechische Juden, also Juden aus Griechenland, die waren dabei. Aber es war niemand dabei, der nicht zum Volk Israel gehörte. Und die glaubten alle auch, dass das eine Sache der Juden alleine ist. Heute glauben einige, dass das den Juden nicht mehr gilt, aber das ist ein anderes Thema. Ne? Die Leute haben immer so komische Ideen. Hier ist es so, dass zu Pfingsten nur jüdische Menschen gläubig wurden und den Heiligen Geist empfangen haben und so weiter. So, und dann der Gemeinde hinzugetan wurden, die nur aus jüdischen Christen bestand, die zuvor Juden waren. So, und dann gibt es eine Situation, wie geht es denn weiter mit Pfingsten und dem Heiligen Geist? Gab es eine ganz einschneidende zweite Geschichte, die auch wichtig ist, die kann ich noch sagen, es ist eine Minute vor. So, da gab es einen Petrus, ne? Ein jüdischer Mann, der alles mit Jesus erlebt hatte, der Pfingsten diese große Predigt gehalten hat, wo sich 3000 Leute bekehrt haben und sich der Gemeinde angeschlossen haben. Dieser Petrus ist zu Hause und plötzlich hat er eine Vision. Ne? Das hatte ja die werden Visionen und Bilder und Prophetien haben. Da sieht er irgendwie eine Schale mit unreinem Zeug. Ne? Juden durften alles Mögliche nicht essen. Zum Beispiel Schweine, ne? Zum Beispiel irgendwelche Viecher aus dem Meer, so bestimmte, ne? Alles Mögliche, bestimmte Vögel oder so, ich weiß es nicht. Sie durften alles Mögliche nicht essen. So, und plötzlich kommt von oben so eine Schale runter in seinem Traum oder was er da hatte und er sieht diese ganzen ekligen Sachen, die für ihn total eklig waren. Nicht nur eklig, weil er sie noch nie gegessen hatte, sondern weil ihm immer gesagt wurde, dass man das auf keinen Fall essen darf. Weil es auf keinen Fall unrein. Und dann sagt Gott zu ihm oder der Engel, Gott spricht zu ihm, iss. Iss. Okay? So, da fällt mir aber nichts mehr zu ein. Es war doch klar, dass Frauen auf der linken Seite sitzen und Männer auf der rechten. War ja immer so. Und auch einleuchtend, ne? So, und plötzlich sagt er, nee, setzt euch mal schön gemischt, ne? Begrüß mal deine Nachbarin freundlich. So, ne? Das ist, ist seine ganze Welt zusammengebrochen. So, und iss, sagt Gott zu ihm. So, und dann, ich weiß, das kriegst du mir genau zusammen, jedenfalls ist es dann so, es geht darum, dass Petrus zu diesem Cornelius gehen soll, einem römischen Hauptmann, der, da heißt es, gottgläubig war, ne? Und Gott hatte dem Cornelius gesagt, schick mal nach dem Petrus, dass der kommt in eure Versammlung. Die trafen sich da, das war eine Gruppe von Leuten, die an den Gott Israels geglaubt haben, die aber keine Juden waren und deswegen nicht dazugehörten, also eindeutig nicht dazugehörten. So, und da sagt er zu Cornelius, hol mal, lass mal den Petrus kommen. Und dann, Petrus hat vorher diesen Traum gehabt und dann in dem Moment unten steht dann dieser Bote und dann wird Petrus das gesagt und geht Petrus mit zu Cornelius in die Versammlung. Und dann predigt er ihnen das Evangelium, so ähnlich wie zu Pfingsten. Und wisst ihr, was dann passiert unter diesen Heiden? Noch bevor die sich taufen lassen haben oder irgendwas oder ein Entscheidungskärtchen ausgefüllt haben, ich glaube seit dem 3. August 1982 jetzt auch an Jesus. Nee, die sitzen da, er predigt das Evangelium und dann passiert genau dasselbe wie zu Pfingsten. Ne? Es wird da beschrieben, dass der Geist Gottes auf sie gekommen ist. Woran merkt man das? Muss ja äußerlich irgendwie sichtbar geworden sein. Also es wird in der ähnlichen Weise passiert sein. Also Petrus wusste anschließend, denn er hat es ja so berichtet, damit es jemand aufschreiben kann. Petrus wusste, die haben jetzt auch Pfingsten erlebt. So. Was dürfen wir daraus ableiten? Wenn du Pfingsten nicht erlebt hast, ne? An anderer Stelle heißt es, sie trafen auf irgendwelche Jünger, und da wurde gesagt, ja, dann fragt Paulus, habt ihr denn auch den Heiligen Geist empfangen? Das fragt er, ne? Was ist das? Wir wussten nicht mal, dass es einen Heiligen Geist gibt, haben die dann gesagt. Dann fragt er, worauf seid ihr getauft? Ja, auf die Taufe des Johannes, ne? Also zur Buße. Dann sagt er, hat er für sie gebetet irgendwie, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben. Also ist schon wichtig, dass ein Mensch tatsächlich den Heiligen Geist auch wirklich empfängt, ne? Nochmal, ich glaube, dass der Heilige Geist empfangen wird, in dem Moment, wo ein Mensch von Neuem geboren wird, aus Wasser und Geist. Bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt. So. Und trotzdem, da kann es so eine machtvolle Erfüllung geben. Auf alle Fälle kann es aber auch später solche Erfahrungen geben, dass wir erleben, dass der Geist Gottes in dieser Macht, ne? In dieser Kraft tatsächlich in unser Leben kommt, auf uns kommt und neu in uns Raum schafft. Für sich. Soweit. Also, Pfingsten ist ähnlich wie Weihnachten etwas, was uns täglich betrifft. Ne? Wenn ich nicht mehr glaube, wenn ich nicht glauben würde, dass Christus, Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist, wenn mir das abhanden kommen würde, könnte, wenn das mir abhanden kommen könnte, dann würde mir was Wesentliches fehlen. So. Und wenn ich nicht mehr glauben würde, dass dieser Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist, in mir wohnt, jederzeit auf mich kommen darf, so wie er das für richtig hält, wisst ihr? So wie er das für richtig hält. Nicht, ob ich das als Baptist mir auch vorstellen kann oder ob ich das als Pfingstler ausreichend finde, ne? Versteht ihr mich? Wir haben alle bestimmte Vorstellungen davon, wie es sein soll. Wichtig ist, dass ich ohne die Erwartung, dass Gott selber, und das tut er nun mal, Gott, der Heilige Geist, ist hier. Gott ist hier, der schwebt so ähnlich wie damals, als er über den Wassern schwebt. Gott ist hier und er ist sogar in uns. Ne? Christus in mir, sagt Paulus. jetzt habe ich so ein paar Sachen gestriffen, was mir heute Nacht wichtig geworden ist und was mir auch jetzt ganz wichtig ist und mich eigentlich auch erfreut ist. Ich habe zunehmend das Gefühl, dass Gott ziemlich entspannt ist. Ne? Nicht nur das Gefühl, sondern das erfüllt mich. Ich glaube, Gott ist ziemlich entspannt und kann ganz gut damit leben. Er weiß, was er uns gibt und was wir brauchen. Und er kann auch damit leben, wenn wir was vermissen oder meinen, das muss so oder so sein. Gott kann mit all dem gut umgehen. Und ich habe heute Morgen ein kleines Lehrstück gehabt, weil ich so mich gefragt habe, oh, wie kriegt man das alles zusammen? Wie lehrt man das richtig? Wisst ihr, dass es auch ganz richtig ist? Und dann habe ich heute Morgen, hat meine Hündin mir gesagt, ich muss jetzt mal raus Pipi machen. Das war so 4:45 oder 5:20. Gut. Nein, ich habe natürlich schon lange gebetet und gesungen. Nein, ich habe geschlafen. Werde also 4:45 geweckt und denke, oh nee, aber ich kenne das schon. Also ich gehe raus, mache die Tür auf bei uns vorm Haus, Carport, gegenüber einer Hecke und so zwei große Bäume sind da. Ne? Und dann hinten noch so ein paar Obstbäume im Nachbargarten. Ich mache die Tür auf und es schlägt mir entgegen. Ne? Es schlägt mir entgegen ein Geschrei. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ein Geschrei und ein Gejubel. Ne? Habt ihr das morgens, manchmal steht ihr so auf und macht, guckt, habt ihr im Garten noch Vögel? Gibt es bei euch noch Singvögel? Scharen. Ich habe gedacht, das sind 1000 heute Morgen. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Alle durcheinander gesungen, ne? Alle durcheinander. Es waren zig verschiedene Vogelarten haben wir da, offensichtlich. Ich sehe die selten, aber die sind offensichtlich da, weil ich habe 1000 verschiedene Sachen gehört. Und wisst ihr, wie sich das anhörte? Richtig gut. Richtig gut. So, ne? Und da habe ich gedacht, ey, vielleicht ist Gott ja auch damit zufrieden, ne? Dass wir so unterschiedlich singen, ne? Und so unterschiedliche Sachen betonen, ne? Wisst ihr? Wir Christen betonen ja nicht nur in den verschiedenen Gemeinden, auch jeder einzelne Christ betont ja bestimmt, hat ja seine Sprache, ne? Vielleicht betest du nicht in anderen Sprachen, ne? Es kann sein. Aber ganz sicher redest du über Gott in deiner Sprache und du betest ihn an in deiner Sprache, in deiner Haltung, ne? So, also jeder dieser Vögel dort hat auf eine andere Art und Weise gesungen und ich nehme, by the way, ich denke, er hat Gott gelobt. Ne? Also ich habe die in Verdacht, dass die morgens aufstehen. Ne? Das, was die Christen immer sagen, morgens stehe ich eben erstmal ganz früh auf und bete ganz lange und bin mit Gott. Ne? So, ich glaube, die Vögel machen das. Ne? Die reden nicht so viel darüber. Aber wenn du denen zuhörst, dann kriegst du eine Ahnung davon, dass sie wissen, wem sie ihre Lieder singen, wen sie loben und preisen. Den Eindruck habe ich immer wieder. Und heute Morgen hatte ich den ganz toll. Und ich glaube, es ist gut, wenn die Vögel so unterschiedlich singen und den einen letztlich den Morgen preisen und den Schöpfer, dann dürfen wir auch in vielen Punkten unterschiedlich Gott preisen und ehren. Ne? Wenn es dir wichtig ist, auf der linken Seite bei den Frauen zu sitzen, ist das völlig in Ordnung. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Oder wenn du meinst, Männer dürfen keine Kappe im Gottesdienst aufhaben oder müssen eine aufhaben, soll mir das auch recht sein. Ne? Solange du dabei mit diesem ganzen Gott preist, ne, sind die Dinge, die ich erkläre, wo ich dir sage, hier, das ist aber wichtig, dies oder das oder jenes ist wichtig, ne, als Christ und so. Was ist die Motivation? Was ist meine Haltung? Ist meine Haltung die, dass ich Gott ehre und dass ich die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich dafür dankbar bin, ne? Und dass ich die, dass ich deswegen darüber rede und sage, Mann, so ist es echt gut, wenn du das so erlebst, ne? So, aber ein anderer hat das anders erlebt mit Gott und er darf das, wenn er es denn mit Gott erlebt hat, darf er das auch so einbringen, ne? Ja, das ist so das, was mir zu Pfingsten eingefallen ist. Amen.